Matthäus 5 heißt es, Glückseligkeit ist das Los, immer wieder. Glückselig oder glücklich, selig übersetzt Luther. Heute sagen wir glückselig, auch das trifft es vielleicht nicht ganz. Glücklich zu preisen, das heißt, der darf sich glücklich preisen, der so und so. Immer wieder preist Jesus die Menschen glücklich, die die Voraussetzungen haben für dieses zukünftige Los. Das heißt nicht, dass sie jetzt glücklich sind. Nicht glücklich sind sie jetzt, aber sie werden glücklich sein. Heute trauern sie, tragen sie Leid oft. Selig sind die Leidtragenden. Das heißt nicht, dass sie jetzt selig sind, sondern sie dürfen aufschauen und Mut fassen, denn die Zukunft wird Glück und Glückseligkeit sein. Die Seligpreisungen sind also eine Verheißung von dieser Freude, in die wir eingehen werden. Immer wieder kommt dieser Ausdruck vor im Neuen Testament. Jakobus 1, Vers 12. Glückseligkeit ist das Los des Mannes, der in der Anfechtung erduldet. Also die Verheißung der Freude. Jetzt Prüfung, jetzt Gegenwind, immer wieder zur Bewährung. Die Frage ist immer wieder, wer wird mehr geliebt, ich oder mein Herr? Dieser Test, diese Prüfung, diese Gabelung der Wege muss immer wieder auftreten. Aber eines Tages wird es dann in diese Freude eingehen. Offenbarung 16, Vers 15 ebenfalls. Offenbarung 16, Vers 15. Glückseligkeit ist das Los. So können Sie auch übersetzen. Selig sind heißt, Glückseligkeit ist das künftige Los. Darauf darf man sich jetzt schon in der Vorfreude freuen. Es gibt eine Menge von Stellen im Neuen Testament, die besagen, dass unsere Zukunft als Anhänger Jesu Christi eine Zukunft der Freude ist. Ich darf Ihnen einige Stellen geben, ohne sie zu lesen. Titus 2, Vers 13. Titus 2, Vers 13. 2. Thessalonicher 1, die Verse 10 und 12. Philipper 4, Vers 1, Philipper 4, Vers 1. 1. Thessalonicher 2, Vers 19. Kapitel 3, Vers 6. Kapitel 4, Verse 13 und 18. Zu dieser Freude gehört, dass unser Sinn für Gerechtigkeit dann Erfüllung findet. Heute ist es so, wie Corrie ten Boom das so schön zu schildern wusste. Wir haben sie erlebt in einem Vortrag, wo sie erzählte von, sie hat ja immer wieder erzählt von ihren furchtbaren Erlebnissen im KZ. Und man wusste dieses und hat ihr das Wort also umso mehr abgenommen, wenn sie vom Vertrauen in Gott und in Jesus Christus sprach. Da hat sie ein Tuch mit sich gehabt, ein dunkelblaues Tuch. Die Farbe war durchaus herrlich tief, aber hier war, ja, das sah wie ein Kreis oder ein Ring, ein etwas Rundes, und das war lauter Fäden. Es war nichts eigentlich. Heute hätte man es vielleicht Kunst genannt, aber das war einfach lauter Fäden. Ja. Und dann sagte sie, so sieht das Leben oft aus. Ein Durcheinander, sinnlos, hat keinen Sinn. Und man konnte ihr das abnehmen. Man wusste, sie konnte nichts anfangen mit der Behandlung im KZ. Warum wurde sie verhaftet und so weiter? Das Leben ist sinnlos. Aber eines Tages wird der Sinn klar werden. Und dann drehte sie das Tuch um und da war die herrlichste goldene Krone auf dunkelblauem Hintergrund. Ja. Daher kamen die Fäden. Von unserer Perspektive aus ist nur Fäden, aber von Gottes Perspektive her ist er dabei, etwas Sinnvolles, etwas Schönes zu gestalten. Unser Sinn für Gerechtigkeit ist heute strapaziert, aber eines Tages wird er Erfüllung finden. Lesen Sie die letzten Verse von Philipper 1, wo Paulus von Verfolgung spricht, von Schwierigkeiten, von Strapazen. Aber eines Tages wird Gerechtigkeit walten. Oder lesen Sie den Paralleltext aus 2. Thessalonicher 1. 2. Thessalonicher 1, Vers 4, ab Vers 4, die weiteren Verse ab Vers 4. Oder man lese Offenbarung 6. Beim 5. Siegel kommen die Märtyrer ran. Die Märtyrer sehen keinen Sinn in dem, was geschieht. Sie sind getötet worden. Sie sind im Jenseits jetzt und das ist das Gespräch mit Gott. Aber Gott sagt, wartet nur, die Zeit kommt. Eines Tages wird der Sinn der Verwaltung Gottes an den Tag kommen. Einige Stellen aus der Offenbarung können wir lesen. Offenbarung 22, Vers 2. Und inmitten ihrer Straßen und zu beiden Seiten des Stromes den Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Zur Heilung. Alles wird wieder gut. Hier Verwundung, hier Verkennung. Völker ist ein Name für Menschen aus den nichtjüdischen Völkern oder auch aus allen Völkern. Die Gemeinde Jesu, die dort sein wird, kommt aus allen Völkern. Man soll hier nicht denken, wir hätten eine zweite Gruppe von Bewohnern im Himmel. Die Gemeinde Jesu und dann noch andere Völker, über die man herrschen würde gleichsam. Wir alle kommen, übrigens der Text in Kapitel 21 und Anfang 22 ist wie so manches in der Offenbarung sehr schwer zu verstehen. Es scheint eine gewisse Verwobenheit zu sein zwischen Zukunft und Gegenwart. Und es ist schwer für mich, da ganz klar zu kommen. Der Blickwinkel oder die Blickrichtung scheint manchmal ins Jenseitige zu gehen, aber gleichzeitig auch immer noch ins Diesseitige. Und dieser Ausdruck, Heilung der Völker, zur Heilung der Völker, will vielleicht sagen, dass wenn wir dort ankommen, werden alle Tränen abgewischt. Derselbe Gedanke, dass der Sinn des Unangenehmen dieses Lebens hervortritt, klar an den Tag kommt. 21, Vers 6, Kapitel 21, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin Alpha und Omega. Schlecht übersetzt mit A und O. O ist nicht der letzte Buchstabe des Alphabets. O wäre dieser Übersetzung gemäß nicht Omega, sondern Omikron. Das griechische Alphabet hat zwei O, das kleine O, Omikron, oder Omikron und Omega oder Omega. Und das Omega ist das lange O, auch zweimal geschrieben. Also das kurze oder kleinere O und das große oder das längere O. Hier ist nicht, wir haben nur ein O. Wenn wir das lange O schreiben wollen, dann schreiben wir entweder zwei O oder H. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, die Länge anzudeuten. Wenn wir also übersetzen wollen, dann müssten wir sagen, ich bin A und Z. Zumal ja schon das Griechische Alpha und Omega eine Übersetzung zu sein scheint vom Hebräischen. Aber im Hebräischen gibt es kein Omega, sondern ein Tav. Ja? Ich bin Aleph und Tav, A und T. Ja? Da ist T der letzte Buchstabe. Interessant ist übrigens, dass das, ich denke, ist, dass die Vokabel mich in Zacharia 12, Vers 10, Ath, nur zwei Buchstaben, Aleph und Tav, erster Buchstabe und letzter Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und es scheint fast, als ob dieser Ausdruck, Alpha und Omega, von dort her kommt. Natürlich gibt es auch im Jesaja diesen Gedanken, ich bin der Erste und der Letzte. Aber was das Alphabet betrifft, scheint der Ausdruck von Zacharia 12 zu stammen. Zumal in Kapitel 1 der Offenbarung wir Zacharia 12 übernommen haben, wenn es heißt, sie werden mich sehen, den sie durchstachen, den sie durchbohrten. Und jetzt, sie werden mich sehen, wen? Ach, mich, Jahwe. Mich, den Schöpfer, Zacharia 12, Vers 1 und ferner. Mich, den Gott Israels, der am Kreuz in Menschengestalt durchbohrt wurde. Mich, Aleph oder Alpha und Tav, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Interessante Weise, die Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Dann wird alles klar werden, was bei uns ein Durcheinander von Alphabetbuchstaben war. Das wird dann sinnvoll sein. Gott hat das erste Wort gesagt, es werde Licht. Er ist der Anfang. Er ist der Anfang alles Sprechens. Und er wird das letzte Wort haben. Er wird Z sagen. Er wird Omega sagen. Alles wird seinen Sinn haben. Es ist geschehen, ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Er beginnt und er kommt zum Ziel. Ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Ein Bild für Freude. Wer einmal richtig Durst hatte und dann trinken durfte von einer kühlen oder kalten Quelle, der weiß, was Freude ist. Die Kinder Israel hatten solchen Durst, als sie von Ägypten herausgekommen waren und sich in der Wüste befanden, in der Wüste Sinai, einer furchtbaren Wüste. Und da hat es kein Wasser längere Zeit gehabt. Und hat alles gedurstet, Mensch und Vieh. Und dann ruft man, was soll Mose jetzt machen? Er kann nicht Wasser schaffen. Dann ruft man zum Schöpfer. Das hat man gemacht. Und der Schöpfer hat gnädiglich geantwortet und hat Wasser gegeben durch ein Wunder. Er sagt zu Mose, nimm deinen Stab, geh zu jenem Felsen und gib ihm einen Hieb, schlage ihn. Das hat er gemacht. Und in dem Moment spaltet sich der Fels und es fließt eine Quelle kühlen Wassers raus. Genug für das ganze Millionenvolk, das Vieh zu trinken. Genug Wasser. Dieses wurde gefeiert in Israel, dieses Ereignis. Und in Johannes 7 wird davon gesprochen. Am letzten, dem großen Tag des Festes, trat Jesus, stand er, heißt es, und rief, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wieso spricht er so? Weil an diesem Tag Wasser gegossen wurde, zur Erinnerung an das, was da in der Wüste geschehen war. Und jemand sagt, wahrscheinlich ein Jude aus jener Zeit, wenn man das noch nicht gesehen hatte, wie die Israeliten nur bei dieser Feier, wenn Wasser gegossen wurde, im Andenken an das Wasser, das damals durch ein Wunder kam, da haben die Israeliten sich wieder ganz neu gefreut, in Erinnerung an die Vorfahren, die Durst gehabt hätten und jetzt trinken durften. Man konnte sich hineinversetzen und sich wirklich freuen. Es war nur ein Erinnerungsfest, aber man hat Freude gehabt. Da sagt dieser Beobachter, wenn man das noch nicht gesehen hätte, da hätte man noch nie Freude gesehen. Freude durch dieses Bild. Da wird jeder Durst gestillt. Kein Bedürfnis mehr. Die innersten und auch die äußeren Wünsche sind dann gestillt. Unsere Zukunft ist Freude. Kapitel 7, 16 und 17. Hatten wir schon einmal in diesen Tagen gelesen. Die letzten zwei Verse. Es werden nicht mehr hungern, sie werden nicht mehr hungern und noch dürsten. Es wird auch nicht die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, warum dieser Ausdruck Lamm? Weil Jesus wie ein israelitisches Opferlamm einmal am Kreuz sein Leben gab. Und der, der am Kreuz starb, der ist jetzt da als Erhöhter, als Verherrlichter. Das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden. Das ist schwer, das Griechische zu übersetzen. Weiden ist nur eine Aufgabe eines Hirten. Ein Hirte hat verschiedene Aufgaben, zwei Hauptaufgaben. Das Schaf, die Herde, auf die Weide zu führen, das ist der Gedanke hier, Weide zur Verfügung stellen. Aber der andere Auftrag ist es, der Auftrag des Schützens. Der Hirte muss dafür sorgen, nicht nur das Lebensmittel, Gras, für das Schaf da ist, sondern dass Wegnahme des Lebens nicht geschieht. Es muss Schutz sein vor Wegnahme von Leben. Das Leben muss genährt werden, aber es muss auch geschützt werden. Das sind die zwei Seiten der Lebensbedürfnisse. Paulus spricht von zwei Grundbedürfnissen des Lebens. Wenn wir die erfüllt bekommen haben, dann sollten wir zufrieden sein. Wenn wir zu essen haben, und dieser Text ist in 1. Timotheus 6, da sagt Paulus wörtlich, wenn Sie vergleichen wollen, Ihre Übersetzung schnell, wenn Sie es schwer finden können, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, im Griechischen Bedeckung haben. In Ihrer Übersetzung steht vielleicht Kleidung. Das genügt nicht. Wir brauchen, ich habe auf der Schule als Kind gelernt, wir bekamen Unterricht in diesen Grundbedürfnissen des Lebens. Das Leben, sagte der Lehrer oder die Lehrerin, ich weiß nicht mehr, wer es war, braucht dreierlei. Der Mensch in dieser Welt braucht dreierlei, um seine Existenz aufrechtzuerhalten. Er braucht Nahrung, Kleidung und Obdach. Aber Paulus fasst die letzten zwei, die zwei und drei, zusammen in Form von Bedeckung. Und in der Tat, Obdach ist nur eine Form von Kleidung. Kleidung ist nur eine Form von Obdach. Beide sind dazu da, um uns zu schützen. Wir brauchen grundsätzlich zweierlei. Lebenszufuhr und Schutz vor Lebensabfuhr, vor Wegnahme. Ja. Und das tut der Hirte. Und Christus ist der gute Hirte. Johannes 10. Er führt seine Herde auf die Weide, gibt ihnen zu essen und schützt sie vor dem Wolf, vor dem Bären, dem Löwen. Und wenn wir eines Tages in die Ewigkeit kommen, bei Gott sind, dann werden wir geschützt sein. Dann werden wir dieses erleben. das Lamm, das inmitten des Thrones ist, der, der sein Leben für uns gab, damit wir geschützt würden vor dem Zorn Gottes, damit wir wieder leben könnten, der wird ein Hirte für sie sein. Das griechische Wort ist das Tätigkeitswort für Hirte. Aber im Deutschen können wir das nicht sagen. Wir müssten übersetzen, der wird sie hirten, ja, mit kleinem H. Im Englischen kann man das. He will shepherd them. Shepherd ist der Hirte, aber als Tätigkeitswort kann man es auch gebrauchen. Ja. Das tut man sehr schnell im Englischen. Das kann man im Deutschen nicht so schnell. Die Deutschen haben einen stärkeren Sinn für Ordnung und das muss dann so bleiben. Ja. Heute natürlich, wo größere Freiheit, wo man in größerer Freiheit mit den Dingen umgeht, wird die deutsche Sprache ganz schön umgestaltet. Er wird ein Hirte für sie sein und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird abwischen alle Tränen oder jede Träne von ihren Augen. Es wird dann weg sein. Vollkommene Freude. Ja, man könnte da weiterfahren, aber wir gehen weiter zum nächsten. Die Bibel spricht von Belohnung. Unsere Zukunft wird als Vergeltung angesehen. Bei dem Vergeltungsgedanken oder dem Belohnungsgedanken, Erwiderung oder Erstattung, müssen wir an zweierlei denken. Es wird nicht genügend die Verbindung mit diesen Zweien gesehen. Man weiß schon vom Unterschied, aber sie müssen in Einklang gebracht werden. Sie müssen als eine Einheit gesehen werden. Man unterscheidet zu stark zwischen Lohn für unsere Werke und die Seligkeit als solche. Aber die Schrift macht nicht einen so großen Unterschied. Sie spricht von unserem zukünftigen Los schlechthin als Belohnung. Soll das dann wieder heißen, dass wir durch Leistung uns den Himmel verdienen würden? Nein. Es ist alles Geschenk. Auch Lohn ist Geschenk. Auch der Lohn für unsere Arbeit für Jesus Christus ist Geschenk. Stellen Sie sich vor. Wir selbst sind uns Geschenk. Wir sind uns geschenkt worden. Wir haben den ganzen Zorn, den ewigen Zorn Gottes verdient. Wir sind so blind, wir wissen gar nicht, wie furchtbar wir vor Gott aussehen. Aber Gott zeigt uns das in seinem Wort. Wir hätten den ewigen Zorn, die ewige Hölle verdient. Vollkommen verdient. Das wissen die meisten nicht. Aber das ist die Tatsache. Aber in seiner Gnade hat Gott seinen eigenen Sohn in den Riss gestellt. Und der hat diese ganze Hölle für alle Menschen auf sich genommen. Auch das können wir nicht verstehen, aber es ist Wahrheit. Und Gott nimmt dieses Opfer an und nun schenkt er uns selbst. Wir dürfen wieder leben, ich darf mein Leben wieder haben. Das ist Geschenk. Und jetzt zweitens, schenkt er es mir, etwas für ihn zu tun. Ich brauche nicht einfach irgendwo herum zu sitzen und die Daumen umeinander zu drehen und Langeweile zu haben. Nein, es ist das Bedürfnis eines Menschen, sinnvolle Tätigkeit zu haben. Arbeitslosigkeit tötet den Menschen. Er will sinnvolle Tätigkeit haben. Das ist ein Geschenk. Gott gibt uns dieses Geschenk. Er führt uns auch in diesem Arbeiten. Er leitet uns, er gibt uns den Plan. Wir brauchen noch gar nicht lange zu grübeln, was soll ich denn für Gott tun? Auch das ist Geschenk. Die Gestalt des Dienstes ist ein Geschenk. Weiter. Er gibt mir alle Mittel, Gnadenmittel, Möglichkeiten, alles, was ich brauche, um diesen Dienst zu tun. Seit dem zweiten Jahr unserer Ehe, und eigentlich schon im ersten Jahr, nein, es war wohl doch im zweiten, Moment mal, wir heirateten am 12. Oktober, ja, am 12. Oktober. Es kann sein, dass es ein Jahr war, wo wir einen Monatslohn hatten. Aber bald darauf, nichts mehr. Und seitdem haben wir nie gewusst, was in einem Monat da sein würde. Bis heute. Meine Frau und ich, und inzwischen sind die vier Kinder groß geworden, sie haben eine Ausbildung genossen. Gott hat uns versorgt. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Über 40 Jahre hat Gott uns durchgetragen. Das ist der Hirte, der Seine. Alles Geschenk. Er gibt uns alles, was wir brauchen, um ihm zu dienen. Und dann schenkt er uns die Gnade, auch treu zu sein. Und jetzt sprechen wir, als ob wir etwas für den Herrn getan hätten und wollen groß unterscheiden zwischen selig werden und Lohn für die Treue. Woher nehme ich diesen Unterschied? Ja, ich komme dann gleich mit 1. Korinther 3, nicht wahr? Es ist alles Geschenk. Mein Seligwerden ist Geschenk. Und wenn ich nach Gold, Silber oder Edelstein belohnt werde und nicht, dass meine Werke nicht wie Stroh in Feuer aufgehen, dann ist das alles Geschenk. Alles gleichsam, gleichmäßig Geschenk. Das müssen wir nie vergessen. Also, das Ganze, was auf uns zukommt, ist ein gnädiger Lohn. Es ist aber von Gottes Warte aus ein Lohn, das heißt eine Vergeltung, ein Gegenstück. Ein Gegenstück zu dem, was man hier erlebt hat. Hier Arbeit und Mühe, Leid und Kummer, aber dann kommt das Gegenstück. Und das wird mit diesem Wort zum Ausdruck gebracht. Es dürfte inzwischen klar sein, dass wir einige Wörter in der Bibel, viele Wörter eigentlich, mit einem neuen Duden betrachten müssen. Ja. Wir können nicht einfach zu unserem alten deutschen Duden gehen, das genügt nicht. Sie gewinnen in der Heiligen Schrift eine neue Nuance, eine neue Bedeutung. Die Schrift tut das immer wieder. Sie holt Ausdrücke aus dem griechischen, hebräischen, heidnischen Leben, heiligt sie, reinigt sie und gebraucht sie, füllt sie neu und sie bekommen eine neue Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, viel in der Bibel zu lesen, damit wir lernen, wie gebraucht denn die Bibel ihre Ausdrücke. Das muss man übrigens auch bei jedem Schriftsteller tun. Jeder Schriftsteller hat seine Eigenart, mit Begriffen umzugehen. Und an der Universität, wenn man Literatur studiert oder Philosophie, dann muss man lernen, wie drückt sich Heidegger aus, wie drückt sich Jaspers aus, wie drückt sich der aus, wie gebraucht er diese Wörter, ja? Und da merkt man, manchmal werden neue Wörter kreiert. So schafft Luther neue Wörter, um zu übersetzen, was dort in der Bibel ihm begegnet. Das Wort Freimütigkeit ist eine Schöpfung Luthers, ja? Heute ein alltägliches Wort. Ja? Also, die Bibel gebraucht alltägliche Begriffe, aber wir lernen, in der Bibel bekommen sie neue, nicht ganz neue notwendigerweise, aber doch geheiligte Bedeutungen. Wir müssen also vorsichtig sein, wie wir mit diesen Begriffen umgehen, damit wir nicht etwas in die Bibel hineinlesen, was dort nie gesagt werden wollte. Ja. Es kann dann sehr schnell eine Irrlehre entstehen. Also zwei grundsätzliche Arten von Belohnung, die aber, obwohl wir sie unterscheiden, doch nicht zu stark unterscheiden wollen. Unsere ganze Seligkeit und dann die Belohnung für den Dienst. Es wird dann auch, wenn wir an die Belohnung für den Dienst denken, wieder zweierlei geben. Oder wir müssen an zweierlei denken, Entschuldigung. Nein, das habe ich falsch gesagt. Wenn wir belohnt werden, dann ist es für die Treue, so. Dann ist es für die Treue. Aber analog zur Seligkeit und Arbeit für den Herrn gibt es zwei Arten von Treue. Es gibt zwei Arten von Treue. Eine Treue auf obere Ebene und eine Treue auf tieferer Ebene. Wenn die Bibel sagt, wer überwindet, wird es alles ererben, dann ist von der tieferen Treue die Rede. Der, der bei mir geblieben ist, der sich herausgestellt hat am Schluss als wirklicher Anhänger Jesu, der echt war. Auf der Oberfläche oder auf einer oberen Ebene sprechen wir von Treue in unseren Aufgaben. Und da bekennen wir manchmal am Ende eines Tages, wir waren nicht treu gewesen. Aber heißt das, dass wir jetzt nicht mehr Christen sind? Nein. Wir sind auf einer nicht so tiefen Ebene untreu gewesen, aber nicht so untreu, dass wir von Gott weggelaufen wären, ja? Wir sind immer noch in der Familie Gottes. So müssen wir also unterscheiden zwischen leichterer Untreue und schwererer Untreue. Beide werden belohnt, die tiefere Treue, das Bleiben bei Jesus Christus, damit, dass wir das ewige Leben ererben. Die anderen, die Gott nicht die Treue gehalten haben, die gehen verloren. Aber als solche, die ihm die Treue gehalten haben, werden wir dann noch für verschiedenartige Treue belohnt nach Gold, Silber, Edelstein, wie Paulus das mit einem Bild in 1. Korinther 3 ausdrückt. Und da haben wir zwei Gleichnisse, die uns hier helfen. In dem einen Gleichnis bekommen die Diener des Herrn alle dasselbe. Jeder bekommt gleich viel an Münzen und er muss jetzt arbeiten mit diesem, was er bekommen hat. Der Herr dieser Sklaven reist ab. Er kommt wieder zurück und zieht seine Diener, seine Knechte zur Rechenschaft. Der eine hat mehr bekommen als der andere. Der hat mehr erarbeitet, fing mit demselben an, hat aber mehr gewonnen. Dann haben wir das andere Gleichnis in Matthäus 25, wo drei Knechte sind, aber alle drei bekommen verschieden. Der eine bekommt 5 Talente, der zweite bekommt 2 Talente und der dritte bekommt 1 Talent. Und dann heißt es, jeder nach seiner Fähigkeit, seiner Tüchtigkeit. Der Herr hatte sie schon durchschaut, kennengelernt und er wusste, wie fähig jeder war. Und er hat ihm anvertraut, je nach ihrer Begabung, ihrer Fähigkeit. Der Tüchtigere, der Fähigere bekam 5, der andere weniger fähig bekam 2 und der andere, der noch weniger fähig war, bekam 1 Talent. Und jetzt kommt dieser Herr, nachdem er von seiner Reise zurückkommt, und zieht seine Knechte zur Verantwortung. Wie werden sie jetzt betrachtet? Der eine, der nichts gemacht hat, der stellt sich heraus als überhaupt grundsätzlich untreuer. Der geht dann in die Finsternis. Der bekommt seine Strafe. Aber die anderen zwei, die sich als treue Knechte, grundsätzlich treu erwiesen hatten, die werden jetzt gleich belohnt für ihre Tätigkeit, weil sie gleich treu waren. Kein Unterschied in der Belohnung. Geh ein zu der Freude, in die Freude deines Herrn. Du bist treu gewesen über wenigen, ich werde dich über vieles setzen. Kein Unterschied. Der Wortlaut in der Belohnung ist derselbe bei dem, der 2 Talente bekommen hatte, wie bei dem, der 5 Talente bekommen hatte. Da merkt man im Vergleich dieser zwei Gleichnisse, dass es auf die Treue ankommt. Einmal auf die grundsätzliche Treue und dann aber auch auf die Treue im Dienst. Ist man überhaupt ein echter Knecht? Das ist die erste Frage. Und dann als echter Knecht, wie treu war man? Und der Lohn wird entsprechend sein. Einige Schriftstellen. Lukas 6, Vers 38. Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes,
voll gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn mit eben dem Maß, mit welchem ihr messt, wird auch euch wieder gemessen werden. Nur in unverdientem Maß, ja. Eine Entsprechung ist da, und dann aber kann man es nicht vergleichen. Beides ist da. Lukas 19, Verse 16 bis 19. Lukas 19, 16 bis 19. Da haben wir das Gleichnis, wo jedem gleich viel anvertraut wurde, aber der Lohn war verschieden, weil die Treue verschieden war. Lukas 19, 16 bis 19. In Matthäus 25 haben wir das andere Gleichnis, wo jeder verschieden fähig war und somit auch verschieden anvertraut bekam. Aber der Lohn war gleich, weil die Treue gleich war. Matthäus 25, Verse 20 bis 23. 20 bis 23. Und jetzt lese ich aus Kolosser 3, die Verse 23 und 24, um zu zeigen, wie das Wort Belohnung gebraucht wird. Kolosser 3, 23. Alles, was immer ihr tut, verrichtet aus der Seele, so wörtlich, das heißt von innen her. Luther übersetzt wohl von Herzen. Das kommt aufs Gleiche raus. Das Herz ist einfach der innere Mensch, der eigentliche Mensch, die Persönlichkeit, ebenfalls die Seele. Das heißt, tut es von innen. Sei ganz dabei, ehrlich. Alles, was immer ihr tut, verrichtet aus der Seele. Als dem Herrn, man soll es für ihn tun. Als würde man ihn vor Augen haben und ihm dienen. Er wäre jetzt der Chef, der Arbeitgeber. Und nicht Menschen. Man dient Menschen, aber soll noch mehr als Menschen vor Augen haben. Wissend, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Aha, als Erbe. Aber das Erbe ist alles, was wir bekommen. Merken wir, dass hier die Treue in der Tiefe angesprochen wird. Stellt euch heraus als echte Christen. Lasst es nicht so herauskommen, dass ihr als unecht ertappt würdet. Wir sprechen sehr schnell davon, wenn man wirklich bekehrt war, dass man dann treu bleiben würde. Nur ist nicht die Bekehrung der Orientierungspunkt, sondern die Frucht. Nicht jeder, der bekehrt, in Anführungsstrichen bekehrt ist, ist schon Christ. Es geht darum, dass man als im Leben als echt erfunden wird. Und dieses Leben zeigt, ob die Bekehrung echt war. Alles, was immer ihr tut, verrichtet aus der Seele. Wissend, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, als Gegenstück. Man darf das nicht als Leistung oder Vergeltung für Leistung auffassen. Denn es handelt sich um das Erbe des ewigen Lebens. Denn ihr leistet Sklavendienst dem Herrn Christus. Er ist der Chef. Ja? Ihm dient man, aber wie Sklaven. Ja? Wir sind ganz und gar sein Eigen. Das sind wir gern. Übrigens jetzt eine kleine Liste, nur aus Matthäus 5 und 6. Man könnte die Liste verlängern. Aber ich habe mir einmal ein kleines Bibelstudium oder einige Notizen beim Bibellesen gemacht. Was belohnt wird. Und dies könnte der Anfang von einer längeren Liste sein. Matthäus 5, Vers 46. Matthäus 5, Vers 46. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Steuereinzieher dasselbe? In Israel hat es Juden, die arbeiten für die Römer als Steuereinzieher. Nun, die sind natürlich auf den Rappen eingestellt. Ja. Und die behandeln sehr freundlich die Menschen, von denen sie etwas erwarten können. Ja. So ist das Leben dieser Welt. Die Diener oder die, die in einem Geschäft einem zur Verfügung stehen, sind auf Kunden angewiesen, und weil sie Geld haben wollen, deshalb sind sie freundlich. Ja? Nicht, weil wir so viel für sie bedeuten. Ja? Das gehört zu ihrem Auftrag. Ja? Manchmal fehlt es an Freundlichkeit, aber es wird ihnen ja gesagt, wenn sie freundlich sind, dann blüht das Geschäft wahrscheinlich etwas besser, wenigstens könnte das der Fall sein. Also sind sie freundlich, damit sie etwas aus unserer Tasche locken können. Ja? Wollen wir ganz offen sein, das ist jetzt der Sinn der Sache. Das tun die Steuereinzieher, das tun die Geschäftsleute dieser Welt, sagt Jesus. Und wenn ihr, die ihr meine Kinder seid, meine Anhänger sein wollt, wenn ihr nur dasselbe tun würdet, ihr liebt nur die, die euch lieben. Ja? Ja, was seid ihr denn besser? Was habt ihr dann davon, dass ihr meine Nachfolger seid? Und zudem noch Strapazen, ja? Dann lohnt es sich gar nicht, meine Nachfolger zu sein. Aber wenn ihr euch unterscheidet, eure Persönlichkeit, euer Sein anders ist, nicht nur wegen irdischen Vorteils, sondern ihr seid wirklich echte, freundliche Menschen, dann wird es belohnt werden. Liebe wird belohnt. Jetzt habe ich zweierlei gegen mich. Ich habe die Zeit gegen mich, und ich wollte gerade sagen, den nächsten Lehrer, aber ich denke nicht, dass er jetzt noch etwas unternehmen wird. Ja. Aber vielleicht noch einige Gedanken weiter mit Schriftstellen. Matthäus 6, Vers 5. Da wird das Geben belohnt, das Geben. 6, Vers 5, das Geben. Und in Vers 6, das Beten. Nein, Vers 5 ist auch Beten, ja. Aber irgendwo im Text ist auch noch vom Geben die Rede gewesen. Vielleicht vor dem. Ich habe wahrscheinlich die falsche Schriftstelle aufgeschrieben. Und ab Vers 16 bis 18 ist vom Fasten die Rede. Und immer wieder fragt Jesus, dann habt ihr, oder sagt er, wenn ihr es so macht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, dann ist euer Lohn dahin, dann habt ihr euren Lohn schon hier gehabt. Macht man es aber anders, von ganzem Herzen und für Jesus Christus, dann findet es seinen Lohn, seinen echten Lohn im Himmel. Nichts wird einmal übersehen sein an jenem Tage. So, und jetzt sind wir verpflichtet, aufzuhören zugunsten unseres körperlichen Wohls.
Matthäus 6, Vers 3 ist das Geben.
3, vielen Dank.